Willkommen zu dieser 214. Ausgabe von Europe Calling. Ganz besonders begrüßen möchte ich unsere heutigen Gäste, die ihr hier schon seht und die ich dann gleich noch genauer vorstelle. Einen großen Dank vorneweg an Jutta Paulus und ihr tolles Team, die diese Idee für dieses Webinar hatten und es mitorganisiert haben. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf heute Abend moderieren. Bevor wir loslegen, ein paar Hausmitteilungen. Wir sprechen heute Deutsch und Englisch. Und damit das alle verstehen, haben wir heute wieder zwei wunderbare Dolmetscherinnen. Die Dolmetschungsfunktion findet ihr unter dem kleinen Globus in der Kontrollleiste. So, wiederhole ich nochmal auf Englisch. So, also in English, welcome to this 214th Europe Calling Webinar. Today we will speak German and English. If you need English interpretation, please check out Little Globe in the Control Panel and choose English. So, und jetzt zeige ich euch kurz auf der Folie, wie der Abend heute abläuft. So, die seht ihr jetzt. Wir beginnen ganz traditionell bei Europe Calling mit vier Impulsen. Dann habt ihr mal alle Fakten klar und könnt euch ganz viele tolle Fragen überlegen für den Fragenteil. Wie immer machen wir das auf Slido. Da könnt ihr dann die Fragen der anderen bewerten mit einem Daumen hoch. Dann wissen wir, was die spannendsten Fragen für euch sind. Denn es haben sich 1800 Menschen angemeldet. Das schaffen wir natürlich nur, wenn die alle Fragen stellen, mit eurer Hilfe. Den Link dazu poste ich gleich ins Chat, in den Chat und ihr seht hier auch den QR-Code schon dazu. Und wir machen heute mal wieder was Neues. Wir haben es beim letzten Mal schon getestet. Wir testen es heute nochmal, weil es ziemlich gut angekommen ist. Ihr habt euch nämlich gewünscht, dass wir ganz am Ende nochmal drüber reden, was jede und jeder so selbst tun kann. So Personal Empowerment, MEPs schreiben oder was auch immer. Das machen wir jetzt als feste Rubrik und sprechen da auch noch kurz drüber in den letzten 10 Minuten. Soweit dazu. Wir werden wie immer das Webinar aufzeichnen und danach auf YouTube und als Podcast online stellen. Beachtet das einfach, wenn ihr eine Frage stellt. Soweit zu den Hausmitteilungen und es geht direkt los mit unserem ersten Sprecher, mit unserem ersten Gast. Das ist Stefan Scheuer. Er ist leitender EU-Politik-Experte, auf Englisch Chief EU Policy Advocate vom ChemTrust, ein deutsch-britischer Verband, der sich für den Schutz vor gesundheitsschädlichen Chemikalien einsetzt. Er hat sein eigenes Beratungsunternehmen in dem Bereich und war bis 2023 8 Jahre lang Mitglied des Management Boards der Europäischen Chemieagentur, weiß also auch ganz genau, wie die Regulation in Europa so funktioniert von Chemikalien. Deswegen freuen wir uns sehr, Stefan, dass du uns heute in die große Welt der Chemikalienregulation der Europäischen Union mitnimmst. Du hast das Wort.
Danke, Max. Auch Dank an Jutta und Europe Calling für diese Veranstaltung, für diese Einladung. Ist ein Riesenthema, Riesenskandal, wichtiger Moment in der Politik, sich jetzt damit zu beschäftigen. Und ich hoffe auch, dass wir in der Veranstaltung zeigen können, es ist ein, insofern, wir haben Hoffnung, dass wir das noch lösen können. Also es ist ein Skandal, eine Riesenverschmutzungsproblematik, die man aber anpacken kann. Und ja, ich möchte jetzt hier den Aufschlag machen und wurde von Max gebeten, das auf Englisch, die Englisch-Slides zu zeigen, aber ich mache es auf Deutsch. Das ist also sozusagen meine Herausforderung. Ich hoffe, ich meister sie. Ich habe ein bisschen mehr Zeit dafür bekommen und manchmal wird es auch Denglisch werden. Ich hoffe, da kommen wir ganz gut durch. Was ich machen möchte, ist, ich möchte drei Dinge abhandeln. Das erste ist, was ist PFAS, die Ewigkeitschemikalien, die Verschmutzung steigt und wir haben ein Riesenproblem. Der zweite Punkt ist der europäische Weg, um die Verschmutzung zu stoppen. Was macht die EU? Was kann sie machen? Was sollte sie tun? Und der dritte Punkt, wir brauchen die Industrie, um diese schlimmste Verschmutzungskrise von Chemikalien, die wir wahrscheinlich erleben, lösen können. Erstens, PFAS, die Ewigkeitschemikalien, ist eine Gruppe von Chemikalien. Die Abkürzung PFAS steht für Per- und Polyfluoralkylsubstanzen. Es ist eine Gruppe von mehreren tausenden synthetischen, von Menschen hergestellten Chemikalien. Sie haben alle eine Gemeinsamkeit, nämlich dass sie einen Kohlenstoff-Fluor-Verbindung haben. Und diese Kohlenstoff-Fluor-Verbindung ist die stärkste Verbindung, die wir in der Chemie kennen. Diese Stoffe werden in vielen Verbrauchsgütern, Konsumprodukten, industriellen Produkten und Prozessen eingesetzt. Und sie haben alle gemeinsam, dass sie hochpersistent sind. Sie werden in der Umwelt nicht abgebaut oder nur zu weiteren PFAS abgebaut. Und deswegen bleiben sie in der Umwelt und reichern sich an, wenn die Emissionen weitergehen. Und wir finden sie auch in unseren Körpern. Praktisch jeder von uns trägt PFAS in seinem Körper. Wir wissen die Probleme von PFAS seit mehreren Jahrzehnten. Es gab auch schon erste Verbote, aber nur sehr punktuell. Und es gibt einen breiten Konsens, dass wir jetzt schnell handeln müssen. Das Forever Pollution Project, Journalisten, investigative Journalisten haben eine gewaltige Arbeit hier geleistet und mal für Europa die Pollution, die Verschmutzung Hotspots aufgelistet. Das ist ein kurzer Überblick, eine Karte, die wird regelmäßig abgedatet. Und wir sehen, es betrifft alle Regionen Europas, natürlich die Industrieregionen etwas stärker. PFAS birgt große Gefahren für alle. Eine lange Liste von schwerwiegenden möglichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, langfristige Auswirkungen, die man nicht wieder gut machen kann. Und wir haben ein Riesenproblem im Augenblick mit Trinkwasser. Ist nicht das Einzige, aber wir sind dabei, gerade den Zugang zu natürlichem Trinkwasser zu verlieren. Die PFAS-Konzentrationen im Trinkwasser steigen an und die Befürchtungen über die Auswirkungen auf die Gesundheit ebenfalls. PFAS aus dem Trinkwasser zu entfernen ist extrem schwierig. Alle können nicht entfernt werden, vor allem die ganz kurzkettigen nicht. Ein bisschen was kann man rausholen. Man kann zumindest die Konzentration deutlich senken mit aufwendigen Technologien. Vor allem Reverse Osmosis kommt hier zum Einsatz. Das wird auch verwendet, kennen wir aus der Meerwasserentsalzung, aus den Meerwasserentsalzungsanlagen, vor allem in den ariden Ländern, in Saudi-Arabien zum Beispiel. Damit wird Trinkwasser aber eine scarce and industrial commodity, keine natürliche Ressource mehr. Und wir sehen das dann auch auf den Kosten. Bei den Kosten, die würden extrem ansteigen. Für Europa würden die jährlichen Wasserversorgungsrechnungen steigen um 18 Milliarden Euro. Das wäre, je nachdem, wo man ist, ungefähr eine 25% Erhöhung der jährlichen Wasserversorgungsrechnungen. Die gesamten Aufraumkosten, wenn man das über Europa betrachtet, ist es ja nicht nur Trinkwasser, sondern wäre es auch Abwasser und auch eben diese Hotspots, die in der Karte vorhin gezeigt wurden, kommen wir auf noch größere, deutlich größere Summen. Das sind jährliche Kosten von 100 Milliarden Euro. Und diese Kosten würden weiterlaufen, solange PFAS in die Umwelt gerät. Was macht die EU, um die Verschmutzung zu stoppen? Wir haben einen Prozess, der heißt ein Verbotsprozess, eine Beschränkung, Universal PFAS Restriction auf Englisch, die läuft mit den bestehenden Gesetzen. Da haben Deutschland, Dänemark, Niederlande, Norwegen und Schweden einen Vorschlag eingereicht im Jahre 2023, um die gesamte PFAS-Gruppe zu verbieten. Mit Übergangsfristen bis hin zu 13,5 Jahren für viele Anwendungen, um Zeit zu geben, dass die Substituierung stattfinden kann. Dass also die Alternativen auf den Markt gebracht werden können und zur Anwendung gebracht werden. Es gibt auch Ausnahmen für bestimmte Anwendungen, die woanders geregelt sind, wie zum Beispiel medizinische Produkte. Zentral im Augenblick ist die Europäische Chemikalienagentur ECHA, die seit 2023 eben den Beschränkungsvorschlag untersucht und bewertet und darauf hinarbeitet, eine Opinion seiner unabhängigen Expertenausschüsse zu erstellen. Die werden erwartet im Jahr 2026. Wenn das eintritt, dann ist die Europäische Kommission am Zug und muss eine vorläufige Entscheidung veröffentlichen. Die rechtliche Deadline sind 3 Monate, aber das dauert oft viel länger, mehrere Jahre kann das dauern. Danach sind die Mitgliedstaaten dran und geben noch ihre Meinung dazu ab. Und zum Schluss ist dann die Kommission ermächtigt, die Entscheidung zu treffen. Also noch ein langer Weg. Ist sehr gut erklärt von der Europäischen Chemikalienagentur ECHA. Und wir haben das hier in dieser Grafik mal zusammengefasst, wie das abläuft in ECHA. Da werden also sehr ja der größte Bewertungsprozess, den ECHA im Augenblick macht und je gemacht hat. Und hier werden also bestimmte Gruppen von Anwendungen und Produkten in den Sitzungen abgearbeitet. Die sind hier mal aufgelistet und das geht über die Jahre, also beginnt im Juni 2024 und endet dann irgendwann Ende dieses Jahr und dann werden die Meinungen zusammengefasst und veröffentlicht. Die EU hat aber noch weitere Projekte, nämlich es geht ja auch darum, jetzt die Lektion zu lernen, nämlich eine Revision der Chemikaliengesetzgebung REACH. Das ist eine Verordnung aus dem Jahre 2006, auch schon etwas älter, wurde noch nie angepackt, noch nie abgedatet. Und es ist jetzt ganz offensichtlich mit dieser PFAS-Verschmutzung, mit diesem Skandal, dass das ein Versagen ist der bestehenden Gesetzgebung. Es muss was gemacht werden. Die EU hat sich das vorgenommen, dieses Jahr noch einen Vorschlag für die Überarbeitung der REACH-Verordnung vorzulegen. Wichtige Punkte hier sind, dass in der Vergangenheit oft so war, wenn die Industrie keine Daten liefert, dann gibt es auch erstmal kein Problem. Und das muss geändert werden. Wir müssen hin wieder zu No Data, No Market. Wenn keine Daten geliefert werden über sicherheitsrelevante Daten, über die Stoffe, dann dürfen die auch gar nicht auf den Markt kommen. Meistens wurde eine Chemikalie nach der anderen abgearbeitet, so auch PFAS. Die ersten Verbote sind jetzt auch schon über 10 Jahre alt, 15 Jahre, aber bei einer Gruppe von mehreren tausend Stoffen gibt es immer schnell einen Ersatz. Das ist, damit kommen wir nicht voran. Wir sind viel zu langsam in der Regulierung und wir zerstören natürlich auch die Innovation in eine richtige Richtung, sondern es wird immer nur der nächste noch unerfasste Stoff verwendet. Hier müssen wir einen Gruppenansatz fahren. Wir müssen die Stoffe zusammenpacken, wie wir es jetzt bei PFAS machen. Das muss Standard werden. Und des Weiteren müssen wir auch viel schneller werden, um diese most harmful chemicals, diese besonders gefährlichen Stoffe wie PFAS, die hochpersistent sind, deren Auswirkungen nicht rückgängig gemacht werden können, müssen von Verbrauchsgütern möglichst schnell und unbürokratisch verboten werden. Dann komme ich zu meinem letzten Punkt. Wir brauchen die Industrie, um diese doch größte Verschmutzungskrise unserer Zeit zu meistern. Wir brauchen zeitnahe Informationen von der Industrie, wo die Stoffe angewandt werden, wie die Alternativen entwickelt werden. Wir brauchen konstruktive Hilfe, um die Lösungen zu finden und möglichst schnell die PFAS-Verschmutzung zu beenden, die Emissionen auf null runterzufahren. Leider läuft das nicht so. Im Augenblick hat sich die Industrie, die chemische Industrie, darauf vor allem konzentriert, die PFAS-Verschmutzung Anwendungen zu verteidigen und benutzt damit auch fragwürdige Argumente. Meine Kollegin Vicky wird da noch später mehr dazu sagen. Dann brauchen wir die chemische Industrie, um auch die Überarbeitung der REACH-Verordnung voranzutreiben, um auch den gemeinsamen Markt zu schützen. Im Augenblick gibt es PFAS-Verbote in Dänemark, in Frankreich sind sie angedacht. Also hier geht auch der gemeinsame europäische Markt den Bach runter, wenn man nicht aufpasst und hier die REACH-Verordnung anpasst und dafür sorgt, dass sie auch wirklich ein gemeinsames Schutzniveau auf richtiger Höhe erreicht. Hier leider auch die Industrie keine rühmliche Rolle. Vor allem versucht sie, die Revision der Regulierung aufzuhalten oder zu verzögern. Und reitet natürlich jetzt auf der Welle die Angst vor wirtschaftlichem Abstieg, vor einer Rezession. Ich denke, es ist wichtig hier zu sehen, dass die chemische Industrie, so wichtig sie auch ist, natürlich auch nur ein Dienstleister ist, der Stoffe für Produkte liefert, die auch oft mit anderen Stoffen oder ohne diesen Stoffen auskommen. Also hier wird auch viel Panikmache betrieben. Zuletzt, wir können die Krise lösen, wenn wir zusammenarbeiten und wir müssen es schnell machen. Viel Zeit haben nicht mehr. Unsere natürlichen Ressourcen und unsere Gesundheit stehen auf dem Spiel. Dankeschön.
Danke dir vielmals, Stefan. Ich finde, du hast die Aufgabe, das in Deutsch zu machen, ganz hervorragend gemeistert. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich übergebe jetzt direkt, du hast schon auf sie verwiesen, Vicky Can. Sie ist Forscherin und Campaignerin für die Lobbytransparenz NGO Corporate Europe Observatory und war zum Beispiel bei dem Projekt Forever Lobbying Project, das Stefan erwähnt hast, auch schon auch dabei, ganz aktiv und hat da mitgearbeitet, mitgeschrieben. Wer schon länger bei Europe Calling ist, kennt Vicky auch schon. Sie war schon mehrfach bei uns, denn es gibt einfach sehr wenige, die sich besser in der Brüsseler Lobbywelt auskennen als Vicky. Deswegen freue ich mich total, dass sie heute auch wieder dabei ist und bin sehr gespannt, was du uns erzählst. Vicky, let's go.
Thank you very much. It's
Ja, vielen
brilliant to be
Dank.
with you
Es ist
today
wirklich wunderbar,
and
hier heute dabei
to
zu sein.
talk about
Und
PFAS
ihr habt
corporate
das gerade gehört.
lobby.
Ich möchte über die
But
PFAS
also about Europe
Unternehmenslobby sprechen
Observatory
und möchte zunächst
and
etwas sagen
Vicky,
über das
where you
Corporate
are
Europe
Observatory
Observatory. Max hatte schon
and
gesagt, wir haben über lange Zeit geforscht und eine Kampagne
corporates
geführt, um
increasingly
einfach den
using
Einfluss der
PFAS on
Wirtschaft
a
und der
number of
Unternehmen
mitigation
in die
campaigns, being one of them.
EU-Entscheidungsfindung offen zu
I'm
legen
going to
und
talk to
auch
you
zu
today
stoppen.
about
Aber worüber ich
PFAS
heute eigentlich sprechen möchte,
engineering
das sind die
and
PFAS.
a few
Und
elements
wir haben das
also
ja
about
schon
patent
gehört, da
protection
gibt
that you
es
receive from
sicherlich wichtige
PFAS,
Elemente in
one
dieser
being the
Publikation,
publication from
die
Forever Lobbying
letzte
called
Woche
Engineering
veröffentlicht worden ist.
Extension
Einmal
of
das
the
Forever
Project that Stefan
Lobbying
mentioned,
Projekt. Das ist
the
eine
Forever
Erweiterung des Projektes, das
Pollution
Stefan
Project that
erwähnt.
was published a few
Das
years
Forever
ago and
Pollution
the second
Project, was vor ein paar
element
Jahren
Vicky
veröffentlicht worden ist. Und
saw
dieses
in your
zweite
presentation
Element hat sich nun
today was the
mit der
Lobbying
Lobby
Project. And I
auseinandergesetzt.
think you
Unter der
in
Federführung von Le
2019
Monde
referred
haben
media outlets in three
29
countries
verschiedene Medien
and
in
they had
16
three
Ländern
key
sich
brands
daran beteiligt.
worldwide.
Und die haben sich drei
The first one,
Arbeitsstränge
Vicky said,
vorgenommen. Zunächst
alluded
einmal
to
der erste.
some
Stefan
detailed
hat darauf bereits
calculations and
verwiesen,
analysis of the
detaillierte
costs of
Analysen
PFAS
und
pollution
Kalkulationen
at
der
environmental level. I think it's about
Sanierung
20
von
years ago that it would
PFAS-Schäden
be at
in
least
der
100
Umwelt.
billion
Das
per
werden
year
mindestens 100
due to
Milliarden pro Jahr
continuing
und zwar
unmet media
dauerhaft, es
threats
sei
and
denn, wir
pollution.
packen
The second
diese
element
Forever
of this
Pollution
project,
tatsächlich
which my
an.
journalist loves
Und
me, was to
dieses zweite
study
Element,
the
was
impact
die
on
Journalisten
patients
herausgearbeitet
about
haben,
why
war
we need
einmal
PFAS and
eine
why we will continue to
Belastungsprobe
use
der
PFAS.
Argumentation der
In other words,
Industrie
will
für
that lead
PFAS
to
vorzunehmen. Und
increasing
das werde ich dann
PFAS
gleich
in the air?
noch
And
weiter
then
ausführen. Und das dritte
something we
Element
have
war
to
etwas,
consider,
was wir
something
als
we were very
Corporate
mindful
Europe
in
Observatory
as a collective
schon
lobby
immer
document
besonders
and our
gemacht haben,
observation about
nämlich
PFAS. And
Lobbydokumente
this
zu
led me
sammeln
to a
und die
huge amount
Informationen über
by
PFAS
Vicky
zu
of right
sammeln.
now
Und
in
das ist
the
jetzt das allergrößte
Lobbymedia
Archiv der
impact
Welt über
lobby
PFAS.
documents
Da
document
sind
of
Lobbydokumente zu
legal cases
finden,
and
Dokumente aus
international PFAS litigation
juristischen
documents
Verfahren
from industry
und auch
and all now
Dokumente
increasingly
insbesondere von
spreading
der
widely.
Industrie. Und das kann
Your
man über
Forever
den
Lobbying
Weblink dann auch finden. Und
website
ich würde wirklich
and
Sie alle ermuntern wollen, das Forever Lobbying
impact.
Project
And then a
auch auf der
word
Webseite
to
sich genauer anzuschauen. Aber vielleicht
Professor
kann ich
Lorenz
zunächst einmal etwas sagen über die
Jerzy
Arbeit, die
to
die
look at the
JournalistInnen
arguments
geleistet
that PFAS
haben. Sie haben sich
industry
nämlich die
uses
Argumente
to justify
angeschaut, die die PFAS-Industrie
ongoing production
vorträgt,
PFAS
um
from
zu
industry
rechtfertigen,
that
dass
we
weiter
have
PFAS
chemical
produziert
pollution
werden
now in
und dass sie
industry
weiter
that
verwendet
we are
werden in der
industrial
Chemieindustrie,
products
in
and
unseren
processes
Verbrauchsgütern,
and
in den
Jerzy from the Recycling
Formulierungen
Portfolio
und
issued
den
that statement
Verfahren. Das ist
very
etwas
much
ungewöhnlich für die JournalistInnen,
repeatedly
vielleicht
in
so
Europe
zu verfahren, aber sie haben sich das mal ganz genau angeschaut, welche Argumente vorgetragen werden und haben dann mit unabhängigen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen überprüft, ob diese Argumente der Industrie überhaupt wahr sind, ob sie Bestand haben. Auch hier würde ich Sie auffordern, auf der Webseite das auch genauer nachzuschauen. Aber das ist so eine Kurzübersicht über viele der Argumente, die quasi qualifiziert werden konnten als irreführend, dass sie ganz einfach falsch waren. Und das ist auch so eine Art gezielte manipulative Einflussnahme der Industrie, die sich dahinter verbirgt. Hier kann man erkennen, wie diese Argumente dann verwendet werden, die aber eben auch auf Mitgliedstaatenebene und von den PolitikerInnen vielfach reproduziert werden, verwendet werden. Und die Arbeit der JournalistInnen ging also dahin, das wirklich in der Tiefe zu überprüfen, was hinter diesen Argumenten steht und dann den Wahrheitsgehalt auch darzulegen. In unserer eigenen Publikation aus der letzten Woche haben wir dann auch, wie das Forever Pollution Projekt, uns die EU-Ebene angeschaut, die Industriekampagne gegen ein universelles PFAS-Verbot. Insbesondere interessiert hat uns die Rolle der Kommission. Stefan hat gesagt, bei den Beschränkungen von PFAS handelt im Moment die Chemikalienagentur der Europäischen Union, ECHA. Und die Europäische Kommission hat eine Beobachterfunktion derzeit. Und darauf kommen wir auch gleich nochmal zurück. Aber zunächst möchte ich darstellen, wer die großen PFAS-Hersteller sind und Verwender in der Chemieindustrie und wie aktiv sie tatsächlich gewesen sind, um diesen Prozess zu verlangsamen, zu beschränken oder sogar völlig aus der Bahn zu werfen. Nicht alle Lobbys handeln gleichermaßen, aber man würde natürlich auch nichts anderes erwarten als eine sehr aktive Chemieindustrie, wenn es um so einen Vorschlag geht wie die Beschränkungen von PFAS. Sie verwenden sie eben sehr breit. Und PFAS-Lobby-Ausgaben sind tatsächlich im letzten Jahr gebündelt um 34% gestiegen. Alleine diese Zahlen geben einem schon einen Eindruck darüber, wie stark die PFAS-Produzenten und Verwender ihre Anstrengungen gesteigert haben, um PFAS-Verbotsvorschläge zurückzudrängen oder abzuwehren. Und solche Unternehmen wie Chemours, Sie haben vielleicht von dem Unternehmen schon mal gehört, das ist eine Ausgliederung des US-amerikanischen Unternehmens DuPont und hat auch einen Sitz in der Schweiz, ein ganz großer Produzent von ganz besonderen PFAS, das sind die fluorierten Polymere, die sie herstellen. Chemours hat tatsächlich mehr Treffen mit der Europäischen Kommission auf hoher Ebene gehabt als irgendjemand anderes, als alle NGOs zusammengezählt. Und das heißt, sie verlassen sich tatsächlich auch sehr stark darauf, Lobby und PR, Firmen und sogar Anwaltskanzleien einzusetzen und sind damit sehr stark unterwegs. Und sie möchten ganz einfach, dass schwächere oder freiwillige Pläne und Verfahren eher vorgezogen werden als eine verbindliche Regelung. Und sie haben auch ihre Verbündeten in der Industrie auf diesem Weg mitgenommen. Die PFAS-Produzenten alleine sind es aber nicht nur, die hier ein Interesse zu vertreten haben, sondern es sind auch noch ganz andere Industriesektoren. Chemours war halt sehr erfolgreich, hat dann auch zum Beispiel die Lieferkette mobilisiert. Andere aus der Chemieindustrie haben da mitgemacht und haben die Batteriehersteller mit auf den Weg gebracht, dann Medizintechnik und auch die Halbleiterindustrie zum Beispiel im Bereich der Mobilität ebenfalls etliche. Und wir fanden das besonders herausfordernd und auch problematisch, eben auch wegen der falschen Argumente, wegen der ganz bewussten und gezielten Einflussnahme. Aber dennoch ist es halt so, dass die Kommission dieser Lobby auch Gehör schenkt. Und wir erleben, dass diese gezielte manipulative Einflussnahme in der Tat bereits eine Wirkung bei der Kommission erreicht hat. Die hört auf die Industrie und reagiert auch wunschgemäß. Wir sehen zum Beispiel, dass die Kommission der Industrie sehr viele Treffen ermöglicht, eine Art privilegierten Zugang, könnte man sogar sagen, dass sie auch sich Rat suchen und das auch in verschiedenen weiteren Abteilungen und Direktionen, das auf Gehör stößt. Und es wird doch auch sehr industriefreundlich gesagt, so dass es also womöglich dann auch große Ausnahmen geben könnte. Wir haben 13 verschiedene Kommissionsabteilungen überprüft und haben festgestellt, dass die Europäische Union zum PFAS-Vorschlag überhaupt gar keine konkreten Maßnahmen ergriffen hat, um sich vor Einflussnahme zu schützen. Und das finden wir ganz besonders problematisch, denn die Chemieindustrie hat auf EU-Ebene ja schon immer eine sehr starke Lobbyarbeit geführt, um eine Verwässerung oder eine Abschwächung von Gesetzesvorgaben zu erreichen. Und deswegen denken wir, dass es wirklich sehr problematisch ist, dass die Europäische Kommission da noch keine Schutzmaßnahmen ergriffen hat, um die Einflussnahme zu verbieten. Und wir haben in der Tat auch den Eindruck, dass es so weit geht, dass die Industrie auch überhaupt nicht zur Verantwortung gezogen wird für ihre Lobbytätigkeit. Also insofern haben wir den Eindruck, dass es jetzt an der Zeit ist, dass die Regulierung der Prioritäten dringend notwendig ist, um die Nachhaltigkeit und auch die Gerechtigkeit durchzusetzen und dass diese Ewigkeitschemikalien durch sichere Alternativen ersetzt werden müssen. Daher müssen sie verboten werden. Die Chemieindustriekampagne allerdings will Einfluss nehmen auf die Entscheidungen und das muss gestoppt werden. Wir denken in der Tat, dass es notwendig ist, dass die Kommission einen anderen Umgang finden muss mit der Lobbyarbeit und wir finden, dass man sich das genauer anschauen muss, wie die Chemieindustrie ihre Lobbyarbeit betreibt. Sie sollte da ebenfalls beschränkt werden auf öffentliche Konsultationen und da sich einbringen können, damit in der Tat die Öffentlichkeit auch stärker ins Gewicht fällt. 100 NGOs haben sich bereits an von der Leyen gewandt mit diesen Empfehlungen und ähnlichen und meine Redezeit ist damit um. Ich hatte 10 Minuten, aber ich freue mich auch sehr auf die Fragen im Anschluss an den Vortrag.
Vielen Dank, Vicky. Ja, wirklich, wirklich großartig. Auch was ihr da geleistet habt mit so vielen Organisationen zusammen. Ich will nur mal sagen zu den Fragen, wir haben schon sehr, sehr viele wirklich sehr gute Fragen. Das heißt, schaut gerne schon mal ins Fragentool rein, während unsere beiden anderen Gäste jetzt noch reden und bewertet die Fragen mal mit. Wir werden eine super, super Fragerunde haben. Selten so gute Fragen schon gesehen, bin schon ein bisschen aufgeregt. Dann gehen wir jetzt weiter. Theresa Kiel ist Leiterin der Chemiepolitikabteilung beim Verband ChemSec, ausgeschrieben in the International Chemical Secretariat. Und ChemSec arbeitet unter anderem mit großen Konzernen, Investoren für ein Ende der Nutzung giftiger Chemikalien. Theresa kennt die Chemiewelt von der Seite der Regulatoren, aber auch von Seite der Industrie. Sie ist nämlich unter anderem Mitglied der Apple und der Lego Green Chemistry Advisory, also Beraterboards, kennt da auch die großen Konzerne, die uns heute ja auch beschäftigen. Deswegen bin ich total gespannt, was Theresa uns jetzt gleich präsentiert. Theresa, let's go.
Thank you so much. Can you
Ja,
see
vielen
my
Dank.
presentation now?
Ich hoffe, dass man
Great.
jetzt meine Präsentation
Before
auch gut
I
sehen
just want
kann.
to thank you for
Zunächst
organizing this
einmal
event.
möchte ich
It's
euch danken,
really
dass ihr
interesting.
diese
I'm
Veranstaltung
very interested
organisiert.
in
Ich finde
that.
das sehr interessant und freue mich
Super
sehr, dass
interesting.
ich
Yes.
dazu
Great.
eingeladen worden bin.
Yeah, just to recap a bit. I
Wunderbar.
mean,
Ja, ich möchte
PFAS
das
is
nochmal
a global
rekapitulieren.
pollution
PFAS
problem,
ist tatsächlich
unimaginable
ein
actually.
globales
It is truly
Verschmutzungsproblem von
forever global.
unvorstellbarem
It's
Ausmaß. Das
present
ist
on the
in der
whole
Tat
planet
eine
and every baby being
Ewigkeitschemikalie
born,
präsent in
and
der
we
ganzen
never
Welt und
agreed
in
to this.
jedem
It is
Baby,
a
das noch nicht
violation
einmal
of our
auf die
rights.
Welt gekommen ist.
But
Und
it
es
also
ist an
has
und für sich
huge
eine
economic
Verletzung
impacts.
unserer
Phasing out
Rechte.
PFAS
Aber
is a
das hat natürlich
costly
auch eine
industry
wichtige
that
wirtschaftliche
relies on
Seite.
the
Das
production of
Ausstiegsszenario ist
oils
sehr
of it.
kostspielig für die
Of course
Industrie
it is. That's
wegen
always
einer
the case.
Einstellung von
But
Produktion
the
und der
pure
Verwendung. Das ist
economic
natürlich
benefits
immer
for
so, aber
society as
die
a whole
reinen
widely
wirtschaftlichen
outweighs the costs for
Vorteile
those
für
specific
die
companies who
Gesellschaft
phase
an
it out.
sich
Is it
übertreffen
really
bei
worth
weitem
the
die
money?
Kosten
I
eines
also read the other day the
Schrittweisenausstiegs.
Global Risk Report
Und das muss man
devised
sich einfach
from
immer
World Economic
vergegenwärtigen.
Forum,
Ich habe
and
auch
they too highlight
den
PFAS
globalen
problems.
Risikobericht 2025
They too
gelesen und
are very
auch da
concerned
wird das
and
PFAS-Problem
recognize that
anerkannt.
this is a
Auch
global
das
risk. Their role
Weltwirtschaftsforum
is
macht sich
for decision makers
Gedanken,
in
dass da
balancing
etwas
current
geschehen muss,
crises
ist ihnen
and
klar.
long-term
Und ihre
priorities.
Aufgabe als Politikerinnen und
So even
Politiker ist es
financially,
natürlich,
there is
die
really no way around
Langzeitperspektive auch mit
PFAS.
den aktuellen Risiken
So as an environmental
abzuwägen
organization,
und
we
zu
extend our
regeln.
collaboration
Es
with
gibt
both
keinen
companies
anderen
and
Weg
investors,
als
of course. I
eine
want to share
Beschränkung.
their perspective
Aber
here.
ich kann natürlich auch verstehen, wie
Companies,
die
brands, they have
Perspektive
had
der
PFAS
Unternehmen
as their
ist.
number one chemical issue
Unternehmen
for
und
years.
Marken, die
They've
haben
been
PFAS
struggling
als
to
ihr
actually get the
Hauptanliegen schon
information
seit Jahren
on where
verfolgt.
PFAS
Und
is
es geht
used and
ihnen
who
darum,
products
auch
in Russia.
tatsächlich
And
Informationen
it's
zu
a
finden,
surprisingly
wo
difficult. And I want to
PFAS vorkommen
emphasize
in
that
den
we have
eigenen Produktionsprozessen und
discussions
Produkten. Und es
with
ist erstaunlich schwierig, das
incredible amount
herauszufinden.
of
Wir haben mit einer
companies.
Riesenzahl
It's
von
not just the
Unternehmen
companies
darüber
in the
gesprochen.
chemical
Und es sind ja
business
auch
group
nicht
that we're
nur die
talking about.
Unternehmen in
This is
der
global.
Chemieindustrie, die hier betroffen
It
sind,
is
sondern
very
das ist
difficult for them
wirklich
to even find
global.
out where
Es ist für sie sehr, sehr
this
schwierig
lubricant is used
herauszufinden, wo
in their products.
diese
And they themselves have to phase it
Chemikaliengruppen
out. Many
verwendet
can't
werden in ihren
accommodate.
Produkten. Und dann
It is a
erst stellt sich
process
das Problem, wie man das
which the
schrittweise
PFAS restriction dossier
ausschleichen
Stefan talked about
kann. Das
earlier was a real game
PFAS-Beschränkungsdossier,
changer
von dem
in
Stefan schon
Europe.
gesprochen hat, hat nun
It
aber
is the perfect example
wirklich
how
alles
Germany tries
verändert.
to
Das ist
reset
ein
the
perfektes
mere
Beispiel dafür, wie
anticipation
eine
of
Regulierung auch
restriction has
Innovation
opened up
hervorbringt.
both
Allein
information about
die
the uses,
Beschränkung
but
und
also the search
die
and find
Diskussion darüber,
PFAS-free
dass
solutions.
PFAS
In our
beschränkt werden
work,
sollen,
it's clear that phasing out
reizt
PFAS
dazu,
is
neue
perhaps the
Lösungswege
biggest
zu
opportunity.
erforschen und auch Innovationen auf den Markt zu bringen. Das heißt,
So,
es ist
in
eine
discussions about how to get out of
Geschäftsmöglichkeit.
PFAS,
Wie
many
man jetzt
stakeholders hold
also
the need for
dieses
investments.
Geschäft
And we at
neu
ChemSec, we
tätigen
have a
oder
network of
neu beleben
17
kann,
institutional investors holding
wird
18 trillion dollars
natürlich
cash
mit
on
weiteren
hand.
Investitionen
And they are
verbunden.
engaged
Und
in
wir
chemical
haben da
issues
zum Beispiel auch mit
and for chemicals.
institutionellen
PFAS is the
Investoren mit
number
einem
one
verwalteten Vermögen von
priority for
18
them too,
Milliarden zu tun.
because
Und
of, for
PFAS
example,
ist
the
auch
risk of
in deren
radiation exposures.
Augenmerk gerückt,
And by the way, we
weil
see a
sie
similar
es
trend
gerne
for
vermeiden
insurance
möchten,
companies, that
womöglich
they become less
Prozesskosten tragen
willing
zu
to
müssen.
insure against
Auch
PFAS
die
due to related costs.
Versicherungsunternehmen sind nicht mehr so geneigt,
What
PFAS
about the availability of alternatives? And just to clarify,
verursachte
this
Schäden zu versichern oder
discussion
Schadensfälle
proposal that we are talking
zu
about
versichern. Wie soll man
But
also nun sich das
actually
vorstellen
is
mit einer schrittweisen Herausnahme von PFAS und der Regulierung? Wenn es Alternativen gibt, dann sollte man auf jeden Fall schrittweise ausschleichen. Ansonsten muss man eine zeitliche Ausnahme wohl genehmigen. Und viel wird auch darüber diskutiert, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wir haben bei ChemSec versucht herauszufinden, welchen Informationsstand wir denn tatsächlich haben. Und wir haben auch Studien in Auftrag gegeben und haben zahllose Gespräche mit den PFAS und den Lösungsanbietern in aller Welt gesprochen. Wir haben also da zunächst einmal die Konsumgüter. Da kann man eigentlich sagen, das kann man quasi vergessen. Die Volumina sind geringer, aber dennoch muss es natürlich schrittweise dort herausgenommen werden. Die Textilien, das ist ein weiteres Verwendungsfeld, was natürlich breiter gestreut ist. Da gibt es sehr viel viele Alternativen allerdings schon und schon seit Jahren. Hier zeigt sich dann aber, wie wichtig die Regulierung ist, denn die Tatsache, dass es Alternativen gibt, heißt noch lange nicht, dass man tatsächlich umstellt in der Produktion. Und das heißt, die ganzen Verbrauchsgüter, die lassen sich wahrscheinlich ziemlich leicht regeln. Jeder, der das ernst meint, wird dann nicht überrascht sein und wird dem zustimmen. Dann haben wir die F-Gase, die aber 64% sämtlicher PFAS Verschmutzungen ausmachen, und Wärmepumpen, überhaupt Heizung, mobile Aircon für E-Fahrzeuge gibt es und auch die Tauchkühlung für die Rechenzentren. Das lässt sich alles lösen. Aber es heißt dann immer, das geht nicht. Und dann gibt es noch so mittelgroße Verwendungsbereiche, in denen man nach Lösungen suchen muss. Und dann gibt es hier dieses orangene Kästchen. Da gibt es ziemlich viele Innovationen und ein wirklich großes Marktpotenzial. Das sind Sektoren, in denen eine zunehmende Zahl von Alternativen auch entwickelt werden. Und die Unternehmen, die hier tätig sind, haben große Chancen zu florieren, solange dann natürlich die Übergangszeiten auch zutreffend gewährt werden. Also, wie sieht es jetzt aus mit einem Umstiegsszenario? Dafür ist die Vorhersehbarkeit ganz, ganz wichtig. Das ist ein entscheidendes Element. Die Europäische Union muss natürlich die Beschränkungen auferlegen im Rahmen eines demokratischen Prozesses, muss dann auch einschlägige zeitlich begrenzte Ausnahmeregelungen für die Verwendungen vorsehen, wo es noch keine Alternativen gibt. Außerdem müssten Investitionen fließen, um dann auch wettbewerbsfähig und resilient zu sein. Und das wäre dann auch sicher ausreichend, um einen Anreiz für Investitionen zu bieten. Und alle würden sich im demokratischen Prozess ja auch beteiligen an der Ausbearbeitung. Aber allein die Verbrauchsgüter in den Fokus zu nehmen, reicht natürlich nicht. Man hat den Eindruck, dass etwas getan wird, aber in den ganz wichtigen anderen Anwendungsbereichen muss tatsächlich viel mehr geschehen, weil die nämlich viel mehr Schaden anrichten. Insofern muss man die EU auch aufrütteln, die EU EU muss nachhaltig, resilient und wettbewerbsfähig in diesem Bereich agieren. Dankeschön und ich freue mich auf die Fragen.
Ja, danke dir. Ich kriege schon Nachrichten von, boah, was waren das denn für drei Präsentationen? Das hat man ja wirklich mal alles verstanden. Also herzlichen Glückwunsch euch allen drei dafür. Ihr holt die Leute hier ab. Das ist nicht normal bei dem Thema. Danke euch. Und jetzt machen wir unseren letzten Gast noch, Jutta Paulus. Die sitzt gerade in Straßburg. Sie ist nämlich Mitglied des Europäischen Parlaments, jetzt in der zweiten Legislatur für Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Pharmazeutin und hat selber mal ein Prüflabor für Chemikalien und Medizinprodukte gehabt, war Inhaberin. Und ihr kennt, wenn ihr Europe Forum verfolgt, auch Jutta Paulus. Sie hat im letzten Jahr wurde sie als eine der 8 erfolgreichsten oder besten, ich weiß gar nicht, was genau das Kriterium war, Europaabgeordneten nominiert, unter anderem für ihren Kampf für das Nature Restoration Law, also das Gesetz zur Erhaltung der Natur. Und ich bin super gespannt, wie Jutta auf dieses Thema blickt und was das Europäische Parlament so vorhat.
Ja, ganz herzlichen Dank für die freundlichen Worte, lieber Max. Und in der Tat, ich habe jetzt ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich natürlich keine so schöne Präsentation vorbereitet habe, habe aber natürlich die wunderbaren Präsentationen meiner drei VorrednerInnen auch verfolgt und finde, ihr habt das wirklich sehr, sehr gut dargestellt, insbesondere natürlich, dass das Hauptproblem an diesen Stoffen die Persistenz ist, also dass sie sich eben nicht in der Umwelt abbauen, weil diese Kohlenstoff-Fluor-Bindung so bombenfest hält. Und das bedeutet, wir kommen irgendwann praktisch bei jedem dieser Stoffe über diese Schwelle, bei der eine toxikologische Wirkung oder eine Endocrine Disruption, also eine hormonähnliche Wirkung feststellbar ist. Das ist ganz wichtig zu wissen. Damals, als REACH eben verabschiedet wurde, 2006, das war zu der Zeit, war ich eben noch nicht Politikerin, sondern tatsächlich als leitende Qualitätssicherung und Geschäftsführung im Labor. Wir haben ja ganz, ganz viele von diesen Datenerhebungen, von diesen Studien gemacht. Also wir waren quasi ein Auftragsforschungsinstitut, ist der Fachbegriff. Sprich, wir haben Aufträge bekommen von der Industrie, teilweise von großen Herstellern, viel aber eben gerade von mittleren und kleinen Herstellern, die keine eigenen Labors haben. Und wir haben damals schon mit einiger Erschütterung festgestellt, dass, ich sage es jetzt mal so, diese eigentlich doch sehr laut und deutlich kommunizierten Deadlines, bis wann Daten geliefert werden mussten, das hat vorhin Stefan in seinem Vortrag ganz gut dargestellt, wie funktioniert REACH. Ne? Also wenn ich eine Chemikalie verkaufen will in der Europäischen Union oder sie benutzen will, dann muss ich die Daten dafür liefern an die Europäische Chemikalienagentur in Helsinki. Und da gab es eben in der REACH-Verordnung bestimmte Deadlines, die richteten sich danach, wie viel von dem Zeug wird überhaupt produziert. Sprich, größer 1.000 Tonnen pro Jahr muss man natürlich mehr tun und auch schneller liefern als bei 100 Kilo im Jahr. Und ja, und dann haben eben die Kunden festgestellt, ach Gott, die Deadline ist ja am 31. Mai, bis dahin muss ich die Daten liefern, mir fehlen aber noch so einige. Und dann riefen sie halt, ich sag mal so Mitte April bei uns an, so aus der Reihe, könnt ihr das noch schnell machen? Und ich habe dann halt gesagt, Leute, da hättet ihr einfach ein Dreivierteljahr früher kommen müssen, weil wir sind voll bis zur Halskrause, wir machen schon Überstunden und arbeiten die Wochenenden durch, um diese Deadline zu halten, das geht einfach nicht. Und dann sagten die, ja, dann geben wir halt ein unvollständiges Dossier ab, weil es wird ja dann erstmal sowieso diese REACH-Nummer vergeben und wir dürfen weiter verkaufen. Und das ist genau dieses Problem, was Stefan beschrieben hat und was eben auch sogar die Industrie will, dass das im REACH geändert wird, weil natürlich die großen Hersteller ihre Hausaufgaben gemacht haben und sagen, warum sollen wir diese Trittbrettfahrer eben mit unterstützen. Also nochmal, die Persistenz ist das Problem, es verbleibt lange, lange Zeit in der Umwelt. Diese Stoffe haben nicht nur toxikologische Wirkungen, sprich giftig, krebserregend, fruchtschädigend, also das Ungeborene, den Fötus oder den Embryo schädigend, sondern sie haben zum Teil auch hormonähnliche Wirkungen, was besonders typisch ist und was eben beispielsweise damit in Zusammenhang gebracht wird, dass viele junge Paare Schwierigkeiten haben, Kinder zu bekommen. Ich würde auch noch gerne einiges zu den Dingen sagen, die Vicky insbesondere vorgebracht hat zum Thema Lobbying. Wenn ihr euch an den Prozess erinnert, der jetzt abläuft, sprich, es gibt dieses Restriction Proposal, das ist dann an die Chemikalienagentur gegangen, da gibt es die beiden Ausschüsse, die eben ihre Stellungnahmen formulieren und am Ende formuliert die Kommission einen Vorschlag, den sie mit den Mitgliedstaaten verhandelt. Wo ist das Parlament? Gar nicht da, ne? Sprich, das Parlament spielt da überhaupt gar keine Rolle. Das Parlament hat keine formale Rolle in diesem Prozess. Was aber nicht heißt, dass uns die Leute nicht anschreiben. Ich habe also sehr, sehr viele Mails bekommen und auch Gesprächswünsche und Angebote seitens der Hersteller oder der Anwender, von der Kletterseilindustrie bis hin zum Zahnseidehersteller, die also alle unverzichtbar sind und systemrelevant, ne? Tatsächlich, so treten wir auf. Ich muss aber der Ehrlichkeit halber dazu sagen, es gibt auch Anwendungen, wo mir mit meinem fachlichen Hintergrund keine alternativen Stoffe einfallen, die nicht genauso problematisch sind. Ja? Wir haben selber, wie gesagt, ein Labor gehabt. Wir haben bestimmte Prozesse selbst durchgeführt in unserem kleinen Maßstab, die mit beispielsweise Säuren oder anderen aggressiven Substanzen, hohen Temperaturen zu tun hatten, wo man ein extrem widerstandsfähiges Material braucht. Teflon zum Beispiel. Wenn man jetzt ein anderes Material nehmen würde, was auch diese Bedingungen aushält, dann wäre das wahrscheinlich genauso schwer abbaubar. Und ich glaube, für solche Fälle müssen wir tatsächlich überlegen, wie wir vorgehen. Ich bin sehr bei meinen VorrednerInnen, es darf keine Ewigkeitsausnahmen geben. Das würde die Innovation total abwürgen. Aber wir müssen auch die Möglichkeit einräumen, meine Meinung, in diesem Vorschlag zu sagen, okay, die Deadline ist, ich sage jetzt mal 20, wo sind wir jetzt, 38, ne, mit den 13 Jahren. Wir gucken 2035 nochmal nach. Gibt es denn inzwischen wirklich eine Alternative? Ja? Denn wir haben nichts davon, wenn wir am Ende des Tages sagen, ja, dann können wir halt bestimmte chemische Prozesse nur noch in anderen Teilen der Welt machen. Dann lieber richtig harte Auflagen, wie geht ihr mit dem Zeug um? Und was ich auch nochmal loswerden wollte zu den Fluorpolymeren, die ja immer gelabelt werden als das sind harmlose PFAS, bla bla bla. Ja, Teflon als solches ist harmlos und inert, das stimmt schon. Nur man muss es ja irgendwie herstellen. Ja? Und bei der Herstellung und natürlich auch am Ende des Lebens, wenn es irgendwo landet, vielleicht in der Müllverbrennung, vielleicht aber auch nicht, dann haben wir selbstverständlich wieder das Problem, dass eben dieses Fluorpolymer, dieser extrem widerstandsfähige Kunststoff, natürlich mechanisch oder auch durch entsprechende dauerhafte Prozesse, ne, über lange Zeit Prozesse, dann doch wieder aufgespalten wird in kleinere, ebenfalls fluorhaltige Verbindungen. Ja, was bedeutet das jetzt? Ich werde natürlich weiter mit meinen Kolleginnen und Kollegen, ich habe da zum Glück auch fraktionsübergreifend viele an meiner Seite, dafür werben und lobbyieren, auch bei der Kommission dafür lobbyieren, dass wir so schnell wie möglich da handeln, wo wir heute schon Alternativen haben, insbesondere in verbrauchernahen Produkten, aber eben nicht nur, dass wir ganz klar machen, wird keine Ewigkeitsausnahmen geben. Und dass die Kommission so schnell wie möglich tatsächlich eine Überarbeitung der REACH-Verordnung vorlegt, die genau diesen Dingen Rechnung trägt. Denn diese Stoffe gab es ja schon, als man REACH verhandelt hat. Und ganz offensichtlich hat die REACH-Verordnung in der derzeitigen Form nicht ausgereicht, um die Bevölkerung vor diesen Stoffen zu schützen. Und am Ende des Tages werden wir natürlich auch bessere Grenzwerte brauchen. Wir haben jetzt zum Glück endlich in der EU-Trinkwasserrichtlinie und auch in deutschen Trinkwassergesetzen Grenzwerte, zumindest für einige PFAS, nicht für alle. Für Abwasser gibt es keine. Das heißt, ein PFAS-Hersteller kann völlig legal Abwasser mit hohen PFAS-Konzentrationen einfach in unsere Gewässer einleiten. Ist ein Unding, wenn ihr mich fragt. Das heißt, ist noch dringender Handlungsbedarf. Da müssen wir vorankommen. Wir haben auch, meine Fraktionskolleginnen und ich, eine Petition gestartet, wo wir euch bitten, mitzumachen, die Kommission aufzufordern, ihrem Auftrag, die Gesundheit und das Wohlergehen der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu schützen, tatsächlich nachzukommen und das, was ich eben skizziert habe, dann auch in die Tat umzusetzen, entsprechende Gesetzesvorschläge vorzulegen. Dankeschön.
Danke dir, liebe Jutta. So, jetzt haben wir noch so eine gute halbe Stunde Zeit für ganz, ganz viele Fragen. Wir machen das so. Ich moderiere das in Deutsch, aber ihr könnt in natürlich allen Sprachen Fragen und Antworten, also Deutsch und Englisch, nicht alle anderen Sprachen, die ihr so wollt. Ich werde ein paar Fragen aufrufen und dann könnt ihr hier in Zoom, das, also auch hier unser Panel, das Handsymbol benutzen. So, ja, könnt ihr eure Hand heben. Und wenn ihr das macht, dann nehme ich euch dran, weil wir müssen hier für alle Fragen nicht immer eine ganze Runde machen. Vielleicht hat dann eine Person schon gesagt, was es dazu zu sagen gab. Und so kommen wir, glaube ich, durch einige Fragen durch. Und ich würde jetzt erstmal oben, ganz oben anfangen. Und das ist die Top-Frage von Jennifer. Die geht dann gleich mal direkt mal an Jutta Paulus, würde ich sagen. Jennifer fragt, warum hat sich Robert Habeck gegen ein Verbot der giftigen Fluorpolymere ausgesprochen?
Ja, in der Tat hat Robert gesagt, wir können diese Stoffe nicht einfach so von heute auf morgen aus dieser Verwendung aussteigen. Das stimmt, von heute auf morgen geht es mit Sicherheit nicht, das weiß ich auch. Insbesondere im Bereich der Medizinprodukte ist es ja so, dass man nicht nur Stoffe finden muss, die eben diese Eigenschaften haben, die man gerne hätte, dass sie eben im Körper sich nicht in irgendwelche Einzelbestandteile auflösen und sonst was tun, sondern da steht auch noch ein Riesenzulassungsverfahren praktisch vor der endgültigen Verwendung als Medizinprodukt. Ich habe selber mit Robert auch mehrfach darüber gesprochen und ich glaube, man ist natürlich als Wirtschaftsminister, sagen wir es mal so, hat man einen bestimmten Blick auch auf die Bedürfnisse der Wirtschaft und auch auf die Stimmen der Wirtschaft. Robert und ich sind uns aber sehr, sehr einig, dass wir eben nicht erlauben können, da wo es Alternativen gibt, dass das Zeug weiterverwendet wird. Wir sind uns auch sehr einig, dass es sehr, sehr dringend mehr Forschung braucht bei gerade den problematischen Anwendungen, wo wir heute eben noch keine richtig guten Alternativen haben. Ihr erinnert euch an dieses orangene Kästchen, ne, in dem Vortrag von Theresa. Und wenn man, das Lustige ist ja, wenn man ihm dann zuhört, ne, also ich war bei einer Veranstaltung, wo es genau darum ging, wo Robert auch gesprochen hat, dann reißt man diesen einen Satz aus dem Zusammenhang, ist was anderes, als wenn man den kompletten Vortrag hört. Seid versichert, wir kriegen das so gebacken, dass wir tatsächlich auch so auf einem vernünftigen Weg diese PFAS aus unserem zumindest zukünftigen Leben entfernen. Auch ich habe PFAS im Blut, ich habe das messen lassen. Ich finde es alles andere als beruhigend.
Vielleicht noch ergänzend, am Sonntag wird die Partei von Robert Habeck, die Grünen, auch ein Bundestagswahlprogramm verabschieden. Da ist zum Beispiel dann der Ausstieg von PFAS dann auch drin niedergeschrieben. Also da ist nichts von kein Ausstieg, sondern ein Ausstieg und so ein Pfad, wie Jutta und Theresa ihn skizziert haben, dass man nur so als, weil ich da auch ein bisschen dran beteiligt war. Ihr wisst das ja alle. Genau, Stefan meldet sich dazu, bitte.
Ja, kurz nur noch eine Anmerkung zu diesem Punkt. Das war ja auch Teil einfach der Industriestrategie, mit misleading oder falschen Argumenten hausieren zu gehen und sehr massiv hier zu sagen, die Polymeric PFAS sind of low concern, und hat da OECD Definitionen herangezogen, die es gar nicht gibt. Also das war schon auch ein ganz schönes Stück, was die Industrie sich da geleistet hat und versucht hat, eben Minister und Politiker und Entscheidungsträger hier reinzuziehen. Also das muss man an der Stelle noch dazufügen. Danke.
Und das ist ein wichtiger Punkt, und ich will da Vicky mit reinnehmen, weil wir, glaube ich, schon, als wir das letzte Mal ein Webinar gemacht haben, zusammen haben wir schon darüber geredet, dass es eigentlich nicht mehr erlaubt sein sollte, bei Zulassungsverfahren insgesamt von Chemikalien Industriestudien zuzulassen, also Studien, die von der Industrie durchgeführt oder von der Industrie bezahlt werden. Und ich glaube, wir hatten die Debatte bei Glyphosat. Und wir haben die Debatte jetzt ja, was hier aufgedeckt, wieder. Also vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, was diese Rolle von auch Studien und Einschätzung ist, um das nochmal zu betonen, die Industrie da macht. Also wie muss man sich das vorstellen, was das auch für die Regulatoren bedeutet dann in der
Yes.
Ecke? Ja.
Yes, I think this is a
Ja,
really important point.
ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt.
Forever Pollution
Denn
Project
in dem
did.
Forever Pollution
These are
Projekt
industry
haben sie ja
claims and
wirklich
these
in
are
der
our
Tiefe
look at the law. For example, we can
nachgeschaut
see that
und
there is real risk to
diese Behauptungen
industry.
überprüft.
Industry
Es gibt
insiders
das reale
is going through the
Risiko,
regulatory process.
dass
There are regulatory
sozusagen die
Finally, people
Industrie
are
den
comfortable saying
regularischen Prozess durchkreuzen wird.
using risk
Da gibt es
management guidelines
wissenschaftliche
by
Artikel, die auch
industry
mehrfach
and
zitiert worden
commissions
sind,
and chemicals agency and have
von der
disseminated by
Industrie
many
bei
times.
Einsendungen an die
Many
ECHA
particular
und
claims
auch an die
about
Kommission,
the
wo
low
ganz
concern of
konkrete Behauptungen
PFISer of
aufgestellt
local
werden,
PFAS.
dass eben
These
bestimmte
scientific
PFAS unbedenklich seien.
articles have
Aber
been by
diese
industry
wissenschaftlichen
previously
Artikel
claiming
sind
that
von
they
der
may double them
Industrie
and they funded them,
geschrieben
and then
worden.
by industry
Sie
itself. And this
sind
is,
vom
I think,
Personal
part
der
of the problem of
Industrie sogar redigiert
much of what
worden.
industry
Und
has been
das ist
claiming.
eins der
There is a
Probleme mit
misleading
den Aussagen
claims
von der
being put
Industrie. Da
out,
gibt es
and
wirklich
politicians are
irreführende
too ready
Behauptungen und
to accept
Aussagen,
them.
und die
So,
PolitikerInnen sind insgesamt
industry
allzu
is
bereit,
able
das
to
zu
interpret
akzeptieren. Und
its
die Industrie
viewpoints forward,
muss
but it is
natürlich die
very, very
Möglichkeit haben,
important
seine
that the
Positionen
scientists within
vorzutragen, aber es ist auch
chemical
wichtig,
technology are able to
dass
then
die
step back and look at
WissenschaftlerInnen
this
in
very
der
methodically and
Chemikalienagentur das auch
evaluate the
sorgfältig überprüfen
cost-effectiveness.
können.
And
Und
to be
deswegen
able
ist
to
es
see
notwendig,
through the
eine
claims
unabhängige
that are already
wissenschaftliche
being offered
Grundlage zu
looking
schaffen für
is
irgendwelche
polluting that
Entscheidungen.
scientific
Und
assessment.
diese Lobby kann das durchkreuzen.
Danke, Vicky. Jutta meldet sich. Und
Ja, ich würde da gerne noch was ergänzen, weil ich, gut, ich bin da natürlich befangen, weil ich sozusagen ja auch als unabhängiges Labor haben wir ja genau solche Studien durchgeführt, für die wir von der Industrie bezahlt wurden. Und ja, auch ich habe Anrufe bekommen, so aus der Reihe, kann man das in der Diskussion nicht ein bisschen umformulieren? Und dann guckt man sich das an und entweder die Rohdaten geben es her oder sie geben es eben nicht her. Ne? Und wenn sie es nicht hergeben, dann sage ich, tut mir leid, geht nicht. Und wenn sie es hergeben, dann sage ich, okay, ich würde aber dann schon noch das Signifikanzniveau mit angeben. So, ne? Also es ist immer so ein bisschen geben und nehmen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es Kolleginnen und Kollegen in anderen Labors gab, die gesagt haben, ja, dann schreiben wir es halt ein bisschen anders. Ne? Das ist das eine. Das andere ist, was jetzt zum Glück nicht mehr geht, es ist mehrfach vorgekommen, man fängt so eine Studie an, man macht ein paar Vortests. Und man muss ja immer mit dem Auftraggeber rückkoppeln, ne, und sagt halt, okay, der Vortest ergibt das und das. Wir würden mit den und den Konzentrationen im Haupttest weitermachen. Und dann kriegst du einen Anruf und dann heißt es, nee, nee, brechen Sie das mal ab. Sag ich, wie, brechen Sie das mal ab? Ja, das Ergebnis ist so blöd, das gefällt uns nicht, das werden wir sowieso nicht einreichen. Ja, das geht nicht mehr, das ist nicht mehr erlaubt. Und die GLP-Labors müssen auch ihre Studien jetzt an die ECHA melden. Das heißt auch die abgebrochenen Studien. Aber lange Zeit war das eben auch möglich. Das heißt, diese Problematik bleibt erhalten und selbst wenn man jetzt sagt, naja, dann müssen halt die Behörden den Studien in Auftrag geben, hört sich nach einer super Lösung an, heißt aber de facto, man muss das Personal in den Behörden enorm aufstocken, denn irgendwer muss auch diese Durchführung betreuen, muss die entsprechende Rückmeldung geben, ja, okay, diese Konzentration für den Haupttest oder. Und man sollte das nicht unterschätzen. Also es gibt gerade bei den kleinen und mittleren Betrieben war es so, die haben das häufig an Consulting-Unternehmen ausgelagert, weil einfach das Know-how, was man dafür haben muss, um das sauber zu betreuen, sehr hoch ist und das auch sehr aufwendig ist. Das nur am Rande.
Theresa.
I'll be extremely brief,
Ich werde es
considering
ganz
the
kurz
time.
machen,
But I, of
wegen
course, I
der
agree that there is
fortschreitenden Zeit.
plenty of studies
Ich bin
out
absolut
there
einverstanden.
that
Es gibt
are
eine Fülle
problematic
von
and incorrect.
Studien, die
I think you
veröffentlicht
always
worden
have
sind,
to
und die
look
sind
at who funded
problematisch
them
und
and
einfach
who is
nicht
actually gaining something from this. And when
korrekt.
you
Da muss man sich immer die Frage
evaluate it,
stellen,
but
wer
I
gewinnt
also
damit?
want to
Wer
give some
finanziert das
credit
mit?
to ECHA
Und ich möchte aber auch der ECHA ein Lob aussprechen, denn wir sind ja auch Stakeholder von ihren Sitzungen. Die schauen wirklich sich jede einzelne Verwendung an und die machen eine sehr sorgfältige Arbeit und sind mit Leib und Seele dabei. Das ist richtig hart. Aber es ist ein Prozess, der vorankommt. Ich möchte das auch wirklich ganz deutlich würdigen. Ich glaube schon, dass wir Ihnen vertrauen können. Danke.
Danke dir. Ich glaube auch, also was du sagst und ein bisschen das, was man schon sieht, was der jahrelange Druck auch gebracht hat, ist ja auch, dass wir zum Beispiel mittlerweile jetzt die neue Kommission publiziert ja auch ihre Lobbytreffen weit unterhalb der Kommissarslevel, also die Kabinette, die quasi so um die Kommissarinnen in der Europäischen Union herum die Arbeit machen, die publizieren jetzt auch ihre Lobbytreffen. Also da ist ja über Jahre und Jahrzehnte auch gerade von der Zivilgesellschaft, von uns allen, auch großer Druck aufgebaut worden, damit das passiert. Also ich denke auch, man sieht gerade bei der Lobbytransparenz, Vicky might disagree, aber ich habe schon das Gefühl, dass es besser wird. Ich glaube, es ist noch nicht da, wo es sein sollte, aber gerade was die Lobbytransparenz angeht und der neue Ratsvorsitzende hat jetzt ja, nee, der Ratspräsident hat jetzt auch angekündigt, dass seine Leute auch Lobbytransparenz machen werden, weil sie sich bisher geweigert haben. Also ich habe das Gefühl, da wird es besser. Oder Vicky, how do you see it?
Oder wie siehst du das, Vicky?
Yes, there has been a lot of,
ja,
improvement.
Es hat viele Verbesserungen gegeben. Ich arbeite mit dem Corporate Europe Observatory ja schon seit gut 15 Jahren und wir erkennen durchaus Verbesserungen in der Lobbytransparenz auf EU-Ebene und womöglich auch auf Mitgliedstaatenebene. Aber es ist doch sehr eingeschränkt und kommt im Schneckentempo voran. Aber es hat bei der Kommission tatsächlich in jüngster Zeit Verbesserungen gegeben. Aber die Lobbytransparenz, die ursprünglich für 400 Beamte angesetzt war, liegt jetzt bei 1500. Es gibt aber 30.000 bis 40.000 Beamtinnen und Beamte. Also das heißt, es ist wirklich nur ein ganz kleiner Prozentsatz, der diese Lobbytransparenz praktizieren muss. Da gibt es noch viel zu tun. Transparenz allein reicht aber auch nicht. Das möchte ich betonen. Das zeigt uns zwar, was läuft, aber damit bewältigen wir ja nicht wirklich den privilegierten Zugang und das Ungleichgewicht bei den Treffen. Und es hilft uns auch nicht, um das Problem der irreführenden Unternehmenslobby zu korrigieren. Insofern soll ja eigentlich im Wohle der Öffentlichkeit entschieden werden, aber dafür bräuchte es noch einer deutlicheren Verbesserung in den Verfahren, damit eine vernünftige Rechenschaftspflicht gewährleistet ist. Und ich glaube, wir haben es auch verdient als BürgerInnen.
Da will ich direkt nachfragen, das hast du in deinem Talk ja auch schon gesagt. Ganz konkret, was würde denn die Änderung des privilegierten Zugangs konkret bedeuten? Also ich glaube, du erwähntest nur noch über öffentliche Konsultationen die Industrie, aber das würde dann ja wahrscheinlich für alle Verbände gelten oder nicht. Also da nochmal, was würde es konkret bedeuten? Vielleicht nehme ich erst Vicky dran und dann Stefan, wenn das für Stefan okay ist, dass Vicky direkt drauf kann. Super, Vicky.
So we very much take
ja,
our lead from
also
at,
wir lassen uns da leiten von der Tabak- und der fossilen Brennstoff-Lobby. Da hat es jahrelang Desinformationen gegeben. Da gab es Produkte in Tabakprodukten, die bekanntermaßen Schaden anrichteten. Und man hatte immer so den Eindruck, dass die Regulierer einfach nicht die Kraft und die Macht hatten, sich gegen die Tabakindustrie durchzusetzen. Dann hat die Weltgesundheitsorganisation das Problem erkannt, auch das Problem der Tabaklobby, und hat erklärt, wir brauchen einen anderen Ansatz. Und die Weltgesundheitsorganisation hat Regeln eingeführt. Wir nennen das den Firewall-Ansatz, sodass die Tabakindustrie ganz einfach nicht an den Lobbyaktivitäten teilnehmen kann, wenn es um öffentliche Gesundheit geht. Und diese Regeln haben sich dann auch runtergearbeitet bis in sehr viele Mitgliedstaaten, die Mitglieder sind in der Weltgesundheitsorganisation. Es hat natürlich die Macht der Tabakindustrie an sich nicht geschmälert, aber wir sehen schon, dass die Lobbyarbeit sich dadurch verändert hat. Auch im Vereinigten Königreich gibt es sehr viel strengere Regeln mittlerweile, um den Schaden durch Tabakkonsum korrekt darzustellen. Und das ist etwas, was man auch in anderen Sektoren einführen könnte. Bei den fossilen Brennstoffen hat es eine ganz ähnliche Geschichte gegeben wie in der Tabakindustrie. Die haben ähnliche Lobbyinitiativen gefahren. Und auch da ist es eben dringend notwendig, auf die Lösung der Klimakrise hinzuweisen. Und das Gleiche kann man ja auch für Toxine vorsehen, für toxische Gefahren, wo wir natürlich aber auch darauf achten müssen, dass die Industrie immer noch ein Recht haben muss, die eigenen Positionen zu vertreten. Aber es müssen Entscheidungen im Interesse der Öffentlichkeit getroffen werden, der Allgemeinheit. Und man kann nicht über einen privilegierten Zugang dieses Ziel so weit verrücken und vor allem auch nicht durch Desinformation. Das ist dann nicht mehr im öffentlichen Interesse. Wir nennen das den Firewall-Ansatz, und das ist letztlich unsere Vorstellung davon, wie auch in diesem toxischen Sektor vorgegangen werden müsste.
Danke dir. Dann Stefan, und dann hole ich noch mal drei Fragen rein. Stefan.
Yes, let me continue that in English, maybe.
Ich würde ganz gern jetzt Englisch sprechen. Das ist eine wunderbare Diskussion, die wir hier gerade führen. Da gibt es noch so ein Element, das ich gern ergänzen möchte. Die Europäische Kommission ist ja natürlich hier der wichtigste Akteur, wenn es um PFAS-Beschränkungen geht, denn die Kommission ist inhärent ein politisches Organ, und das ist sie vor allem auch durch die Präsidentinnen geworden, durch Frau von der Leyen noch mal stärker fokussiert. Da gibt es natürlich auch eine Art Polarisierung bei so einem PFAS-Beschränkungsprozess. Wir würden ganz gerne natürlich das in die Kontrolle von Experten und Expertinnen überstellen. Und insofern ist ein gewisses Ungleichgewicht entstanden. ECHA müsste mit der unabhängigen Expertise vor allem daran arbeiten. Und wir wissen ja, wie die Einrichtung von ECHA ist, kennen wir schon REACH, sehr komplexes Haushaltsverfahren und sehr komplexe Struktur, wie gesagt. Und wir warten eigentlich darauf, dass eine neue Gründungsverordnung vorgelegt wird, damit die Governance von der ECHA auch gestärkt wird und die Stellungnahmen eine andere Stellung erhalten, eine andere Macht sozusagen, Wirkungsstärke. Und das erwarten wir jetzt. Das war so ein bisschen tatsächlich etwas zurückgestellt worden. Es ist die Generaldirektion Grow, die daran gearbeitet hat. Die hat das aber immer weiter zurückgestellt. Die sind ja eher an den Wirtschaftsfragen interessiert. Und wir prüfen die ganze Zeit, wie wir das beschleunigen können, damit ECHA gestärkt wird, damit wir wirklich robuste Entscheidungen am Ende des Tages fällen.
Dankeschön. Dann nehme ich jetzt mal drei Fragen dran und dann machen wir wieder mit den Handsymbolen und dann kriegen wir die, glaube ich, durch. Die erste Frage ist von Dorothea. Dorothea fragt, die Rotorblätter der Windräder, in Deutschland sagt sie, sind es 30.000 Anlagen, schilfern PFAS ab, also setzen die frei. Verlieren Sie. Wenn die Schädlichkeit bekannt ist, warum werden solche Stoffe bei einer Zukunftstechnologie nicht von vornherein verboten? Also Frage Rotorblätter, sehe ich schon Jutta's Hand. Dann fragt Karl, existiert eine Übersicht der Consumer Goods, die mit PFAS kontaminiert sind und produziert wurden? Das ist auch so eine wichtige Frage, die kommt ganz oft vor, also nach Labeling, Kaufentscheidung, weil ich habe auch mal versucht, eine PFAS-freie Pfanne zu kaufen. Das ist gar nicht so einfach. So, also die Consumer-Frage von Karl. Und Gabriele Müller fragt, wieso wird die Nachweispflicht nicht umgekehrt? Nachweis der Industrie, dass neue Stoffe nicht gesundheitsschädlich sind. Das erinnert mich ein bisschen an das Vorsorgeprinzip. Dann legen wir mal mit Jutta los und dann Theresa.
Genau, ich wollte was zu den Windenergieanlagen sagen. Das ist, ich sage es jetzt mal so, dass dieses Argument oder diese Behauptung begegnet mir nicht zum ersten Mal. Und lustigerweise kommt sie aus einer Ecke, der toxische Wirkung von Chemikalien sonst ziemlich egal sind. Ich halte es für ein absolutes Strohmann-Argument. Warum? Zum einen ist es so, die Rotorblätter bestehen ja meistens aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Möglicherweise ist da zum Teil auch Fluorpolymer drin, glaube ich ehrlicherweise gar nicht mal in großen Mengen. Möglicherweise ist in den Lacken auch Fluorpolymer drin. Wenn, dann dient es eher dazu, dass weniger abschilfert als sonst auch. Aber in der Tat, wenn man sich mal den gesamten Abrieb anschaut, das mit so einer Überschlagsrechnung, ich habe mich mal damit befasst, als es um die Air Quality Directive ging und Feinstaub und so weiter und so fort. Jedenfalls kam man da auf eine. Das war nicht die Industrie, das war die Wissenschaft selber, kam auf eine Menge von circa 1500 Tonnen Feinstaub, der dadurch entsteht, dass von den Rotorblättern Abrieb abgeht, der ja bestimmt nicht ausschließlich aus PFAS besteht. Und wenn man das jetzt vergleicht mit Reifenabrieb oder auch anderen Quellen für Feinstaub, ist es absolut vernachlässigbar. Die größten Quellen für PFAS in unserer Umwelt sind aus meiner Sicht zum einen die Abwasserproblematik. Ich habe es schon gesagt, es gibt keinerlei Grenzwerte. Zum zweiten, es gibt Pestizide, die großflächig versprüht werden, die entweder selber PFAS sind oder eben PFAS dann, ja, die PFAS dann abspalten, insbesondere Trifluoressigsäure, Riesenproblem. Und sie sind natürlich in rauen Mengen in jeder Menge Einwegartikel drin, Pizzaschachteln, Einwegbecher, die und alles Mögliche, was halt so beschichtet ist, dass es Wasser, Fett und Schmutz abweist. Und das ist heute ja relativ viel. Outdoor-Jacken, ne, da habe ich damals auch ganz schön suchen müssen, bis ich eine PFAS-freie hatte. Also die Windräder sind, glaube ich, da unser geringstes Problem.
Danke dir, Theresa.
Also,
What products contain PFAS? I mean,
konkret
windturbines, that
zu
is one of
den
them,
Produkten, die
where
PFAS
you can find
enthalten,
especially the
Windturbinen,
fluoropolymers, but not in all
da
windturbines.
findet man
Clearly,
diese
there are possibilities to
PFAS-Polymere.
reduce those, maybe not
Fluorpolymere,
entirely,
aber
without actually
vielleicht
not
kann man sie
doing
auch
that,
so
but for many
produzieren,
of the
dass
uses
sie
in a windturbine. And this
fast
is a very
keine
important point to make.
PFAS mehr
Yeah, when you look
enthalten.
at the
Und das ist
PFAS
halt
use,
das wichtige
some
Argument.
of
Wenn
its
man sich die
use can
Verwendung
be
von
very
PFAS
difficult to trace
anschaut,
out and some
dann
can be
wird es
quantitative.
sicherlich
And that
in
is why
einigen
you have
Bereichen
to
sehr
look at
schwierig
the
sein,
actual
sie
function of PFAS
herauszunehmen, den Ausstieg
and not
hinzubekommen,
make
in
a
anderen,
quotation
aber
for
wird es
wind
leichter
turbines or
sein.
for
Und
batteries or
deswegen muss man genau
for what
nachschauen, worum es
sector
sich
and
eigentlich
actually
handelt
say
und
that
nicht so eine
when
globale
for the cathode binder
Ausnahmegenehmigung
and lithium
erteilen,
battery in
sondern da
itself
muss man sagen,
an
okay,
allocation
für
for a
eine
number of years, but
Lithiumbatterie
not
oder
for
für
other
eine
parts. That is
Windturbine,
very
ja, da
important,
kann man für
because
einige Jahre
otherwise,
noch
if you do
eine
the
Ausnahme
generalization,
zubilligen, aber
you
bei
do the
anderen
derogations,
Verwendungen eben
you
nicht. Aber wenn
completely
man so
destroy the market for the
Generalausnahmen
alternative providers for those
gewährt, dann
solutions that are
wird ja auch der
already
Markt wieder
available.
zerstört,
So
um
that is
die
very important
neuen
to state.
alternativen
And in
Lösungen
general,
zu
there
verbreiten
is
und
some
tatsächlich
information, and it's
einzusetzen.
increasing.
Ich glaube, es gibt auch zunehmend Informationen darüber, wo PFAS in Konsumgütern verwendet wird. Und diese Informationen kommen auch aus dem Dossier, das von den 5 Staaten bei der ECHA eingerichtet worden ist. Insofern kann man den Unternehmen auch dann helfen. Ich glaube nicht, dass es den Konsumentinnen und Konsumenten abverlangt werden kann, dieses Wissen zu haben. Das kann man leider aber auch noch nicht an der Kennzeichnung erkennen. Und der Verbraucher oder die Verbraucherin sollte damit eigentlich nicht so allein gelassen werden. Insofern müsste da etwas geschehen. Und dann die Frage, wieso hat die Verordnung eigentlich noch keine Verbesserung erzielt? Die REACH-Verordnung ist seit 20 Jahren in Kraft, hat aber eigentlich noch nicht das erreicht, was sie mal erreichen sollte. Ich glaube gar nicht, dass es so große Probleme mit den Chemieverordnungen gibt, sondern eher mit der Umsetzung. Die Intention ist immer eine gute gewesen und ich glaube, dass auch der Wille gestärkt werden muss, die Umsetzung zu verbessern. Ich denke, dass Menschen aus ganz Europa auch von ihren Politikerinnen und Politikern erwarten, dass es eine schärfere Gesetzgebung gibt und dass wir nicht eine neue PFAS-Krise erleben. Ich glaube, wir müssen sowohl die bestehende Regulierung verbessern, aber eben auch den Willen, sie in einer Weise umzusetzen, dass die Industrie und die Umwelt und der Mensch gleichermaßen geschützt werden. Danke.
Danke, Stefan.
Yes, well, I mean,
tja. Die Beweislast. Diese ganze Geschichte ist doch einfach nur dadurch entstanden, dass wir eine Krise, also wir haben eine Krise, weil wir die Verschmutzung nicht verhindern konnten. Und die Eigenschaften der PFAS waren einfach so traumhaft, dass sie sich enorm verbreitet haben in der Verwendung. Insofern ist es auch ein ziemliches Problem, sie auch wieder herauszuziehen aus unserem Leben. Und ich glaube, dass wir womöglich am Ende ganz froh wären, wenn wir in eine ganz andere Richtung vorangehen würden, auch in der Industrie und sehr rascher der Wandel vollzogen würde und die Ausrichtung in der Industrie sich verändert, in der Produktion vor allem, wäre wahrscheinlich allen gedient. Es ist natürlich auch ein Geschäft, was dahinter steht. Und dann noch die Frage zu REACH. Ja, wieso sind die PFAS nicht vorher schon erfasst worden und reguliert worden? Jutta hat es ja schon sehr gut beschrieben. Die Industrie war ja gefordert, die Sicherheitsdaten zu liefern, damit Daten vorliegen, dass keine Schädigung der Umwelt erfolgt durch die Produkte, die in Verkehr gebracht werden. Aber natürlich gab es auch immer die Konkurrenz, die das nicht befolgt hat. Und da ist dann alles aus dem Lot geraten. Es gab Dinge, die einfach in die Gemische hineingekommen sind, sodass man das nicht mehr unbedingt kontrollieren konnte. Und die Beschränkung kam dann erst viel später oder gar nicht. Manchmal dauert es Jahre oder Jahrzehnte, damit eine Behörde herausfindet, ob eine Substanz überhaupt toxischer Natur ist. Und erst dann kann gehandelt werden. Wir wissen, dass wir wirklich viel rascher handeln müssen. Persistenz und zieht Wirkung, ganz klar. Ich möchte auch nicht mehr jahrelang oder Jahrzehnte warten, bis jemand herausfindet, ob ein Schaden eintritt. Deswegen wissen wir, dass das Gesetz auch in die Richtung gehen muss, dass alles rascher geregelt werden kann und dass die Beweislast bei denen liegt, die das in Verkehr bringen wollen.
Danke dir. Jutta, und ich gebe dir noch eine Frage mit, weil das hat Stefan angedeutet und auch Theresa. Wir haben eine Frage, weil so im Sinne von, naja, es war halt einfach gut und das ist gutes Zeug und man konnte sich nicht so vorstellen, dass man es anders machen kann und hat man es halt benutzt. Das fragt nämlich hier jemand, bei uns hat leider keinen Namen angegeben, ob das nicht eigentlich dieselbe Situation ist mit PFAS, wie wir vor fast 100 Jahren mit DTT und dann mit FCKW hatten. Bei FCKW in Kühlschränken war einfach so, das muss überall und es geht gar nicht anders. Und so und ein Jahrzehnt später ist es fast nicht nachweisbar und das Ozonloch ist wieder geschlossen. So, also wie ist das mit dem, wie vergleicht man diese Situation, die wir mit PFAS haben, mit den großen, großen Krisen der Umwelt, die es zum Beispiel durch DDT und FCKWs gab?
Ja, lustigerweise hat das alles was mit Halogenchemie zu tun, ne? Also es sind entweder chlorierte oder fluorierte Stoffe. Das sind nämlich die, die dann so wahnsinnig persistent sind und eben auch nicht mehr weggehen. Aber das am Rande. Ich glaube, die Problematik bei REACH war ja die, wir hatten vorher, also in Deutschland zumindest, das erste Chemikaliengesetz 1979. Und das war überhaupt das erste Mal, dass die Industrie Daten liefern musste. Damals nur für neue Stoffe. Also alles, was schon auf dem Markt war, war ja sowieso schon auf dem Markt. So, und dann gab es eben all diese Auflagen für Neustoffe. Das hat dazu geführt, dass natürlich keiner mehr Neustoffe entwickelt hat, weil das alte Zeug zu verkaufen war ja viel billiger. Und so ist ja überhaupt erst REACH entstanden, weil man gesagt hat, jetzt müssen wir diese ganzen Altlasten, wo wir eine freiwillige Selbstverpflichtung hatten von der Industrie, wir liefern diese Daten alle nach innerhalb der nächsten 25 Jahre, ging um circa 100.000 Stoffe, nachgeliefert haben sie für vielleicht 11.000 teilweise, das zum Thema freiwillige Selbstverpflichtung. Das heißt, man war in einer Situation, wo all diese Stoffe ja schon am Markt waren. Das heißt, um jetzt so vorzugehen, wie es die Fragestellerin will, nämlich nur zulassen, wenn es eben unschädlich ist, hat man erstmal alles vom Markt nehmen müssen und dann einzeln wieder zulassen. Geht gar nicht, ne? War vollkommen klar, ist in der Situation nicht möglich. Aber die Frage ist sehr, sehr berechtigt. Ich glaube, das ist leider ein Charakterzug von uns Menschen. Wir machen erstmal und hinterher stellen wir fest, oh, das war vielleicht keine so kluge Idee. Das ist, glaube ich, ein Verhalten, das ist zu der Zeit, wo die größte Gefahr der Säbelzahntiger im nächsten Gebüsch ist, ist es nicht so schlimm, was wir mit der Umwelt anstellen. Aber leider sind wir jetzt heute in einer anderen Situation. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben politisch, regulatorisch genau dagegen vorgehen, dass wir halt einfach mal machen. Und hinterher ist das Problem da. Wie ihr alle wisst, haben die USA einen anderen Ansatz. Da heißt es halt, im Zweifelsfall zahlst du und gehst dann insolvent. Nur davon hat ja auch niemand was. Ja? Also dann ist der Hersteller insolvent und kann die Altlasten eben nicht mehr aufräumen, weil er keine Kohle mehr hat. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass wir in Europa einen anderen Ansatz fahren. Aber das Problem ist immanent. Das ist natürlich der Fall.
Danke dir. Damit sprichst du auch eine Frage an. Ich gebe gleich an Theresa von Andreas, der nach dem Polluter Pays Principle fragt, also der Verschmutzer zahlt letztlich. Ihr habt die Kosten genannt, 170 Milliarden im Jahr. Gibt es da Planungen für einen Fonds, damit sich die Hersteller dran beteiligen? Also wie werden die Kosten gedeckt, wenn man es denn dann irgendwann mal beginnt aufzuräumen? Ich bin hier in Düsseldorf. Hier kann man sich auf Online-Karten angucken, wie die Verschmutzung ist und kann da sehr genau die Fahnen im Grundwasser sehen von Chemieverschmutzung aus der Chemieindustrie. Also das sind Dinge, die da vor 50 Jahren reingekommen sind. Ja, das ist teilweise gar nichts Aktuelles. Also wie ist mit Polluter Pay? Theresa hatte zuerst eine Hand und dann Vicky.
Ja, okay. I briefly just want to say,
ganz kurz möchte ich nur noch mal zu dem Vergleich mit anderen Chemikalien kommen. Wenn wir mit unseren Investoren sprechen, Dann wird über etwas gesprochen, was wie das neue Asbest für sie ist. Das war ein fantastisches Material, was wirklich sehr breit verwendet wurde. Dann hatte man es mal und stellte plötzlich fest, das ist ein Riesenproblem. Und dann sitzt man da drauf und fragt sich, was tue ich jetzt? Dann mussten enorme Kosten gedeckt werden und alle haben davor zurückgeschreckt. Und beim Abfall ist es genau das Gleiche. Die Fluorpolymere und die PFAS sind überall und natürlich werden sie irgendwann in die Abfallkette gelangen. Und wie behandelt man die dann? Und irgendjemand muss dafür bezahlen. Das ist extrem kostspielig. Die wissen noch nicht mal, was sie damit machen sollen. Ich würde es in der Tat mit Asbest vergleichen. Ich glaube, das ist ein ziemlich guter Vergleich. Und was war die andere Frage? Habe ich, glaube ich, vergessen.
Polluter pays. Who pays for it?
Ah ja, der Verursacher, das Verursacherprinzip. Ich wollte eigentlich am anderen Ende anfangen und nochmal unterstreichen, wovon wir eigentlich sprechen, wenn es um Sanierung geht. Das schaffen wir gar nicht. Wir schaffen gar nicht, alles zu sanieren. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, spezifische Materialien zu sanieren oder bestimmte Gewässer, auch unser Trinkwasser zu sanieren. Und es geht ja nicht darum, das Regenwasser aufzubereiten oder zu sanieren. Und mein Blut ist auch kontaminiert, habe ich auch testen lassen. Das wird mir niemand anbieten, sondern wir reden einfach von konkreten Materialien, einfach um mal einen Anfang zu machen. Und diese ganze Sanierungstechnologie hat ja auch sehr starke Einschränkungen. Es geht letztlich darum, das Ausmaß einzudämmen und die lange Ketten, okay, das ist wahrscheinlich schon kostspielig und könnte gehen, aber die kurzen Ketten sind viel komplizierter und noch viel teurer zu beseitigen. Da gibt es auch schon ein paar Beispiele. In Flandern zum Beispiel hat man sich darum bemüht, vernünftige Summen auch einzutreiben, damit die Sanierung vorankommt, aber das ist wirklich sehr, sehr begrenzt bis dato.
Vicky.
Ja. Theresa hat schon etwas von dem gesagt, was ich auch sagen wollte zum Verursacherprinzip, aber es ist, würde ich sagen, auch diese Manipulationstechnik von der Industrie in der PFAS-Regulierungsfrage. Sie sagen natürlich auch, okay, das kostet dann aber so und so viel. Es gibt aber halt auch deren Studien, die sie vorlegen, die ach so offiziell sind. Und da heißt es dann, oh, die Gesundheits- und Umweltvorteile der Auswirkungen, die haben wir jetzt nicht so genau überprüft. Aber darum geht es eben auch beim Verursacherprinzip. Was muss denn überhaupt finanziert werden? Letztlich geht es auch um die Gesundheits- und die Umweltkosten, die damit verbunden sind. Und im Le Monde hat es auch ganz deutlich gesagt, im Forever Pollution Projekt, da hat man sich ja auch sehr stark konzentriert auf die Zivilgesellschaft und das, was die dazu gemeint haben und die Kommunen, die Gemeinden, die Behörden, die letztlich die Kosten aufbringen müssen für Gesundheits- und Umweltkosten. Und letzte Woche hat die Wasserindustrie auch reagiert auf das Forever Pollution Projekt und darum gebeten, dass endlich Maßnahmen ergriffen werden gegen PFAS. Also es sind private und öffentliche Akteure, die hier betroffen sind. Und die Verschmutzung ist hier der Kernbegriff. Es wird uns natürlich Milliarden kosten, wenn man die PFAS herausnimmt. Aber es gibt noch andere Szenarien, die gar nicht berücksichtigt werden.
Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Ende. Deswegen machen wir jetzt eine ganz kleine Runde von dem, was wir eigentlich machen wollten. Also jeder bitte nur eine halbe Minute zur Frage, was können jetzt unsere noch 600, es waren teilweise 900 Zuhörerinnen persönlich tun? Das kann sein, irgendwelche Produkte auch anders zu kaufen, aber sich auch politisch für einen Wandel einzusetzen. Also ganz konkret in jeweils einer halben Minute, was können jeweils die einzelnen tun, und wir gehen das in derselben Reihenfolge, wie wir es am Anfang gemacht haben. Stefan, halbe Minute Personal Empowerment.
Well, I mean, elections
Ja,
are coming. Ask
Wahlen stehen vor der Tür. Man
the
sollte
candidates
die
be
Kandidaten auffordern, sich mit diesem Thema bewusst auseinanderzusetzen und sich hierzu zu äußern. Das ist auch nicht nur ein Thema für die Grünen, das ist ein Thema für alle. Die Wasserindustrie, die Kommunalverwaltungen, das ist einfach in der Gesamtgesellschaft ein wichtiges Thema.
Wunderbar, Vicky.
On top of that, I would say get
Ja,
informed.
darüber hinaus würde ich sagen,
Should be all about
Aufklärung
science
und
inclusion and
Informationen sind
accreditation.
dringend gefordert.
Website
Beim
has
Forever
lots of
Pollution
information,
Projekt
so
und auf
you can get
unserer
informed
Webseite
about
gibt es
that,
wahnsinnig
find out
viel
about local
Informationsmaterial.
policies that might be in
Guckt
your
euch
area.
mal
There will be
die
campaign groups
Landkarte an. Es
active
gibt
on
womöglich
PFAS, so
Hotspots,
get involved, join them, and
PFAS-Hotspots in eurer
there is a web
Umgebung.
action as well
Und es gibt
that
auch
is on our
eine
website and on Peptrust
webgestützte
and Cancer
Aktion,
Insight as well. There is a lot
wo
we can
man
do, and we can
mitmachen
talk
kann.
about
Es
how
gibt sehr
disabilities
viel, was man
as
tun
consumers get
kann.
this, but really,
Wir haben
I'm
ja
bringing that to
gesagt,
people
dass es
for
in
action,
unserem
but that
Interesse
is
ist,
at
aber
this point in time, that can
als
really
Verbraucherinnen und als
overwhelm
Verbraucher
most
natürlich, aber
people.
es muss politisch etwas geschehen.
Dankeschön, Theresa.
You started out with asking, what can you do
Ja, du
as
hast die Frage gestellt,
citizen,
was
and
können wir als Bürgerinnen oder
I think
Bürger
if
tun?
you want to avoid
Ich glaube,
buying things that have
wenn
PFAS in them,
man
you
es
should be wary of
vermeiden
all these
möchte, Dinge
fantastic
zu
claims,
kaufen, in
because
denen PFAS
PFAS is a
verborgen sind, dann muss
fabulous
man auch
chemical. It can do fantastic
tatsächlich sich
things
klar
that you
machen, dass
don't
das
believe
ein
is possible. Whenever you
fantastisches
think it's too good to be true,
chemisches
the risk is
Gemisch
that
ist,
it's PFAS.
das
So don't
wirklich
buy it and
super
accept that there could be a
Fähigkeiten und
difference when it
Eigenschaften
comes
hat.
to the
Aber wenn man es
functionality,
vermeiden
and that's
möchte, dann muss man
okay,
sich sagen,
because it's always
okay,
a
dann muss ich etwas
trade-off.
kaufen, das die Funktionalität nicht
But then
bietet, die ein
I
PFAS-Produkt
personally
bieten
think you
würde.
should not have to
Das
be
ist dann
aware
so
as a
das
customer, as a
Gegen, der
citizen,
Gegenzug.
that you should
Ich
be
glaube,
able to
man sollte
rely
sich
on your
einfach dessen
politicians to keep
bewusst
you
sein.
safe.
Und
And right
als
now
Verbraucherinnen und
we
Verbraucher
need a
trägt man aber nicht die
push. So
Hauptverantwortung,
please
sondern
push
die
them. And I will
Politikerinnen und
say it
Politiker
again,
müssen
consumer
uns
products are
eine
not
gewisse
enough,
Sicherheit
because that's not
bieten
the only
können.
thing filling your
Und
home
es
with
reicht
PFAS.
nicht,
It's a
zu sagen,
nice
ich kaufe
start,
jetzt keine
but
Produkte mehr, in denen
please
PFAS
ask them
verarbeitet
to
wurden.
go
Das ist
through
zwar ein
with the
guter
restriction
Zug,
proposal,
ein
follow
erster
the
Schritt, aber
democratic
das reicht
process that
natürlich
we
nicht
have in
aus. Und
place,
deswegen muss
and
ein
actually
PFAS-Verbot
restrict
kommen,
all
und
PFAS
dafür müssen
in all
Politikerinnen
businesses.
und Politiker sorgen in allen Lebensbereichen.
Jutta.
Ja, ich kann mich dem natürlich anschließen, Druck aufbauen, Abgeordnete anschreiben, die Kommission anschreiben, wirklich persönlich anschreiben, sagen, ich mache mir Sorgen um die Gesundheit von mir und meinen Kindern. Lokale Wasserversorger sind eine super Geschichte, gerade in Deutschland. Stadtwerke haben hohes Vertrauen, geht auf die zu, sagt, sie sollen auch eine Kampagne machen, sie sollen sich auch Unterstützung holen. Und was wirklich gut geklappt hat, in Dänemark gibt es eine, nein, ich nenne den Namen jetzt nicht, aber eine Supermarktkette, die hat ihre Lieferanten gezwungen, PFAS-freie Produkte zu liefern und haben gesagt, sonst listen wir euch einfach aus. Ende der Durchsage. Also geht auf eure lokalen Supermärkte zu, sagt, hier, es gibt dieses Beispiel, es gibt in Dänemark Supermärkte, die sind PFAS-frei. Warum seid ihr nicht PFAS-frei? Was tut ihr denn dagegen? Also die auch mit in die Verantwortung nehmen, ganz wichtig. Danke.
Danke dir, Jutta. Und genau, ich glaube, Stefan am Anfang hat das gesagt, Aufklärung, informieren, das versuchen wir über Europe Calling. Das heißt, meine Bitte wäre, wenn ihr die Aufzeichnung dann bekommt, gebt sie weiter, erzählt Menschen von dem Webinar, was ihr heute gelernt habt. Denn das ist ganz wichtig. Politischer Wandel entsteht ganz oft einfach an dem Ort, wo ihr arbeitet, mit euren Kolleginnen und Kollegen am Küchentisch, und manchmal gar nicht an so besonderen Orten, sondern einfach an Orten, wo man jeden Tag ist. Nimmt die Infos mit, erzählt es weiter und dann habt ihr einen großen Anteil dran. Ich danke euch vielmals. Danke allen, die sich heute die Zeit genommen haben in dieser wirklich politisch extremen Woche. Nächste Woche Freitag sehen wir uns wieder bei Europe Calling, wenn ihr wollt. Dann sprechen wir über die Bürgerenergie in Deutschland und Europa. Ein Thema, das uns auch sehr beschäftigt, wo wir heute auch ein bisschen was drüber zu gesagt haben. Und bis dahin dann einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal bei Europe Calling. Ciao.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Danke.
Thank you so much.